Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, guten Mittag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende und vielleicht auch von Eisregen befreite Christian.
Hallo Carsten.
Hallo Christian. Und der nicht weniger intelligente, charmante, gut aussehende und sehr geschätzte Professor Dr. Matthias Kochanek. Hallo Matthias.
Hallo zusammen in der Runde.
Ich freue mich sehr, dass Matthias hier ist. Eine Person, die ich sehr schätze. Viele Hörenden wissen eigentlich um ihn. Er ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin. Mein Sparringspartner, Buddy, ich weiß gar nicht, wie wir es beschreiben würden, unsere Beziehung, Matthias.
Wir kennen uns schon sehr lange und dann erst über die Vereinsarbeit für die Fachgesellschaft, dann sozusagen intensiver im Vorstand. Und ich glaube, wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht, muss man ganz klar sagen. Ne?
Genau, und du bist immer auch den pflegerischen Kollegen sehr zugewandt gewesen, auch schon bevor wir das in dieser Verbandsarbeit gemacht haben. Ich erinnere noch einen legendären Vortrag. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. In Berlin 2014, 2015 in Estrell im Pflegesaal. Matthias kommt rein, wer ihn kennt, der ist ein großgewachsener, nicht zu übersehender Mann mit sehr viel Humor auch. Zu dem Thema, und das passt auch zu heute, wir haben ja so das Thema Krebspatienten, Onkologie auf der Intensivstation, und dein Vortrag damals war grob, ECMO und onkologische Intensivtherapie, schließt sich das aus, ja oder nein?
Ich kann mich nur gut dran erinnern, ja.
Ist 12 Jahre her, hat sich seitdem was getan? Also weil ich weiß noch, dass alle dachten, die Antwort ist nein, und wer deine Vorträge kennt, weiß, dass du mit einer Anekdote anfängst und selten bei ja oder nein landest, aber immer bei deiner persönlichen Ansicht.
Ja, das ist immer noch ein brandaktuelles Thema auch, und ich denke jetzt, ja, man kann fast gut sagen, 12 Jahre her, es hat sich einiges getan, wir haben mehr Wissen, mehr Informationen zu dem Thema, und es herrscht ja immer gerade bei so neuen Interventionen oder Möglichkeiten wie zum Beispiel ECMO natürlich immer große Aufbruchstimmung, und man hofft, dass man viel machen kann und auch viel erreichen kann damit. Wir sind etwas ernüchternder, aber ernüchternder in diese Richtung, dass wir sagen können, wir können, glaube ich, die Patientenpopulation, glaube ich, eher benennen, die vielleicht davon profitieren, und wir können aber auch eine Patientenpopulation nennen, die dann nicht von profitieren. Und ich glaube, das hilft ja immer in der Medizin auch zu wissen, in der täglichen Behandlung, wo können, wo sollen wir es machen, aber wo sollen wir es auch nicht machen. Gerade bei Krebspatienten stellt sich die Frage ja immer wieder, aber werden wir wahrscheinlich im weiteren Verlauf nochmal dezidiert darauf zukommen, auf dieses spezielle Thema ECMO und Krebs.
Genau, ich wollte auch das nur mal so als Einstieg nehmen, weil ich das so vor Augen hatte. Jetzt hat nicht jedes Krankenhaus ECMO. Wir wissen, trotzdem sind es noch zu viele, aber lass uns mal so ein bisschen in die Thematik eingehen. Wie viele Krebspatienten, also wenn wir jetzt Krebs sagen, meinen wir eigentlich die malignen Tumoren, oder wie ist Krebs definiert?
Ja. Das ist eine gute, sehr gute Frage, weil Krebs ist ja immer so ein allgemeiner Überbegriff, und wir unterscheiden grob in Krebspatienten zwei Arten. Einmal solide Tumoren, also Kolonkarzinom, das ist Mammakarzinom, das sind also alles, was mit Tumorwachstum zusammenhängt, sind die soliden Tumoren. Und dann haben wir auf der anderen Seite die hämatologischen Erkrankungen. Das sind Lymphome, das sind akute Leukämien, das multiple Myelom. Es gibt noch sehr spezielle Lymphom-Untersortierungen. Und das sind sozusagen die hämatologischen Erkrankungen. Beides zusammen, also Onkologie, solide Tumoren, und Hämatologie zusammen nennt man als Krebserkrankung. Und nichtsdestotrotz, alle diese Erkrankungen können irgendwie mal in irgendeinem Zusammenhang auf die Intensivstation landen dann auch.
Und jetzt ist dein Spezialgebiet, du hast dich eigentlich noch gar nicht vorgestellt, das holen wir gleich nach, keine Sorge, wenn die Leute zuhören, aber jetzt ist dein Spezialgebiet, glaube ich, die Erwachsenenwelt und die Erwachsenenintensivstationen. Ist das bei Kindern grundsätzlich anders, weißt du das?
Ja, in der Tat, ich bin Erwachsenenintensivmediziner. Wir haben aber nichtsdestotrotz auch unter 18-Jährige manchmal bei uns auf Intensivstationen aus Kapazitätsgründen. Sagen wir so, es ist dahingehend anders, weil natürlich die Behandlung und vor allem die Prognose bei Kindern mit einer Krebserkrankung ganz anders ist wie bei Erwachsenen. Und damit natürlich häufiger auch sehr aggressiv und auch damit sehr invasiv behandelt wird, nicht nur von Seiten der Hämato-Onkologen, also von den Krebsspezialisten, sondern natürlich auch von den Intensivmedizinern dann nochmal ganz anders angedacht wird, wie jetzt bei erwachsenen Patienten. Aber im Grunde genommen ist die Unterscheidung nicht wahnsinnig anders, muss man sagen.
Und wie viele von diesen Patienten gibt es in Deutschland mit einer intensivmedizinischen Behandlung?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir haben auch bis vor kurzem noch gar keine Idee davon gehabt, wie viel das ist. Wir haben immer gesagt, naja, es sind schon ein paar, und wir haben dann 2020 mal eine große Studie in Deutschland durchgeführt, haben viele Intensivstationen teilgenommen, die sogenannte Prävalenzstudie. Und in dieser Prävalenzstudie haben wir Intensivstationen an zwei Stichtagen gefragt, wie viel von ihren Patienten in diesen 24 Stunden, an diesen beiden Stichtagen, tatsächlich eine Krebsdiagnose hatten. Voraussetzung war, dass die Krebsdiagnose entweder aktiv war oder in den letzten 5 Jahren eine Krebsdiagnose hatten. Und dann waren wir doch sehr überrascht, dass 25% der Patienten in etwas weniger, aber knapp 25%, man kann sich das ganz gut merken, eine Krebsdiagnose hatten und damit mit dieser Diagnose auf der Intensivstation lagen. Mhm. Was ein bisschen schwieriger war, herauszueruieren, war, ob die wegen dieser Krebserkrankung auf der Intensivstation lagen oder ob das eine Begleiterkrankung war und deswegen auf der Intensivstation waren. Das haben wir versucht, so ein bisschen rauszufiltrieren, aber man muss schon sagen, dass gute, nochmal von den 25-20% tatsächlich auch wegen der Krebsdiagnose auf der Intensivstation lagen. Was waren die Gründe für die intensive Aufnahme? Es waren häufig postoperative Gründe, also eine große Krebsoperation, Kolon, sonstige Operationen. Es waren aber auch tatsächlich nicht ein unerheblicher Anteil von den klassischen Risikokonstellationen, die bei Krebspatienten auftreten. Das sind ARDS, Sepsis natürlich, sind aber auch krebsassoziierte, sag ich mal, Erkrankungen wie Tumorlyse-Syndrom, Leukostase und sonstige Erkrankungen, die zur Intensivaufnahme geführt haben.
Habt ihr nur im konservativen Bereich gefragt? Weil ich kann mir jetzt einfach mal vorstellen, weil du sagst, ist man mit der Diagnose oder wegen der Diagnose da, jetzt mal ganz ketzerisch gesagt, auf einer Verbrennungsintensiv lege ich wahrscheinlich mit der Diagnose, und auch unfallchirurgisch oder Polytraumapatienten liegen ja eher mit der Diagnose da. Aber gibt es auch andere Konstellationen, wo man sagt, das ist mit der Diagnose, oder hängt das von dem Setting ab?
Ja, also mit der Diagnose heißt ja immer, dass es sozusagen irgendwann mal die Krebserkrankung da war, beziehungsweise in den 5 Jahren, so wie wir es definiert hatten, und quasi dann nur eine begleitende Komorbidität ist. Da, wie gesagt, das waren auch viele Patienten, aber die meisten lagen tatsächlich wegen der Diagnose auch da. Und die Hauptgründe, wie ich eben gerade schon sagte, sind entweder postoperative Gründe, also wir haben nicht nur konservative Intensivstationen abgefragt, sondern auch operative Intensivstationen, anästhesiologisch geführte Intensivstationen. Und da lagen natürlich vermehrt eher Patienten postoperativ, versteht sich ja von alleine, aber gerade auf den internistischen oder interdisziplinär geführten Intensivstationen lagen auch viele, die sozusagen die Krebserkrankung als sozusagen ja Hauptdiagnose mit Komplikationen im Rahmen der Behandlung der Krebserkrankung gesehen wurde.
Jetzt hast du immer gesagt, wir, Matthias, also jetzt im Rahmen der Studie, natürlich sind mehrere beteiligt, aber wer ist jetzt im Rahmen der Studie wir und wer bist eigentlich du und wo arbeitest du?
Ich fange mal mit dem Wir erstmal an. Also wir haben das eine Initiative innerhalb von zwei Fachgesellschaften gegründet, einmal in der DGIN, wo ich gerade Präsident von bin, aber auch im Rahmen der DGAO, das ist die Deutsche Gesellschaft für Hämato-Onkologie. Dort haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, das ist die Intensive Care of Hemato-Oncologic Patients. iCHOP ist so ein bisschen Akronym für ein bestimmtes Chemotherapieprotokoll. Wir haben uns dessen genutzt und haben das hier auch so eingesetzt. Und in diesen beiden Fachgesellschaften gemeinsam haben wir dieses Projekt sozusagen entwickelt, nicht nur dieses, sondern viele andere Projekte auch. Und da haben natürlich viele Kollegen mitgearbeitet, um auch diese Prävalenzstudie durchzuführen. Ich persönlich selber bin Leiter der internistischen Intensivstation in der Uniklinik Köln, mache das schon seit sicher 10, 15 Jahre. Ich bin das nicht nur alleine, ich mache das auch mit Kollegen zusammen. Wir sind ein Team von mittlerweile 5 Oberärzten und machen das so hier. Und die Besonderheit bei unserer Intensivstation ist tatsächlich, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Intensivstationen, die meist entweder bei den Kardiologen ansortiert oder angedockt ist, bei den Gastroenterologen oder auch sozusagen alleinstehend sind wir tatsächlich an die Abteilung für Hämato-Onkologie angebunden. Das heißt, mein Chef selber ist Hämato-Onkologe und Chef der Hämato-Onkologie hier in Köln. Und das ist relativ selten für deutsche Intensivstationen, dass das sozusagen in hämato-onkologischer Hand ist. Das ist auch sicher aufgrund dessen natürlich unser Schwerpunkt, dass wir aufgrund der Verknüpfung oder Anbindung an unsere eigene Abteilung oder in unserer Anbindung sozusagen hier natürlich auch viele hämato-onkologische Patienten einfach vor Ort auf der Intensivstation haben.
Und es gibt noch eine Besonderheit von deiner Station, und das weißt du vielleicht gar nicht. Also ich war gestern noch in der Uniklinik Köln zu einem Seminar. Und da waren Pflegende. Und das möchte ich den Hörenden jetzt einfach nochmal mitgeben. Das ist auch kein Werbeblock, sondern es ist tatsächlich Überzeugung. Matthias hat gerade so schnörkellos angefangen. Er sagt erstmal über das Wir, bevor er zum Ich kommt. Und das ist etwas, was ich in der Arbeit mit ihm ganz häufig feststelle, dass es erstmal um das gemeinsame Ziel geht, bevor, ich habe noch nie gehört, ich bei dir, also ich will oder ich möchte, sondern es geht immer darum, dass eine Gruppe nach vorne kommt. Und gerade die Pflegenden haben nochmal von dieser ganz besonderen Stimmung bei euch berichtet. Ne? Die 4B ist das, glaube ich, wenn ich das richtig habe, dass es wirklich partizipativ auf Augenhöhe ist. Du bist für jeden ansprechbar, aber auch die anderen Kollegen, sei es jetzt der liebe Boris Böll, den ich ja auch kenne, da ist auch nochmal so ein Name gefallen wie Alexander und Dennis, wusste ich jetzt gar nicht einzusortieren, müssen aber auch alles Top-Menschen sein und das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal so als Lob zurückgeben. Das war gestern tatsächlich in einem Delir-Seminar Thema, dass man sich bei dir wohlfühlt.
Das ist schön zu hören, über das will ich natürlich auch. Aber ich denke, das ist auch wichtig, gerade wir kommen vielleicht später auch nochmal in diesem Verlauf auch darauf, das Ganze gerade mit Krebspatienten ist eine hochvulnerable Situation, nicht nur für die Patienten selber, nicht nur für die Angehörigen, sondern auch gerade besonders für das Team. Und da ist es wichtig, wir müssen als Team agieren. Wenn da Leute unterschiedlicher Meinung sind, muss man da im Team drüber diskutieren, das ja aushalten manchmal auch, man muss auch eine Lösung gemeinsam finden und wenn das nicht funktioniert, funktioniert auch nicht die Versorgung dieser Patienten sehr gut, weil das ist ein riesiges, ja, hat einen Sprengsatz, dieses Thema, gerade für Teams auf den Intensivstationen, da werden wir vielleicht im weiteren Gespräch auch nochmal drauf zukommen.
Klar, wir nehmen jetzt mal das Krankenhaus am Rande der Stadt, das normale, ich sage jetzt mal 400-Bettenhaus, auch dort wird mal ein Krebspatient zu versorgen sein, vielleicht auch nach einer kardiologischen Intervention, aber was ist jetzt das Spezielle an diesen Patienten und die Herausforderung?
Das ganz Spezielle ist, dass wir, glaube ich, in den letzten Jahren Wandel im Denken über diese Patienten durchlaufen haben. Und der Wandel fängt damit an, und ich kann vielleicht mal ein bisschen historisch berichten, 1990 will ich mal so anfangen, da fing das so an, dass man diese Patienten überhaupt angedacht hat, mal auf eine Intensivstation auch aufzunehmen. Das heißt, bis dahin war es eigentlich so, dass man ganz klar gesagt hat, Krebspatienten haben auf einer Intensivstation nicht zu suchen. Das war auch damals sicher begründet dadurch, es gab Untersuchungen, wo man das doch gemacht hat und bei diesen Patienten, wo man es doch gemacht hat, die hatten eine extrem hohe Mortalität, Sterblichkeit, die annähernd bei 90-100% war. Sodass man eigentlich anfänglich gesagt hat, diese Krebspatienten sollte man ausschließen aufgrund von Ressourcenmangel, aufgrund von Prognoseparametern und so weiter, dass man sozusagen hier keine Möglichkeit hat, die wirklich gut zu versorgen. Und dann hat sich das so ein bisschen gewandelt, weil man festgestellt hat, den einen oder anderen Patienten kann man ja vielleicht doch ganz gut auf der Intensivstation behandeln, vielleicht mit kleineren Problemen und so weiter. Und dann ist es irgendwann mal übergegangen, dass man gesagt hat, man nimmt die auf, aber da fängt die Schwierigkeit an. Man muss ein gemeinsames Ziel für diese Patienten gut definieren und auch dann wieder zurückkommt auf dieses Teamthema, wenn das gemeinsame Ziel, und das gemeinsame Ziel ist nicht nur eine medizinische Versorgung, sondern auch eine pflegerische Versorgung. Wenn wir das nicht gemeinsam erreichen, herrscht immer Dissens im Team. Es kommt häufig die Frage auf, und das habe ich selber erlebt ganz am Anfang, als ich bei uns auf der Intensivstation angefangen habe, was soll das eigentlich, was soll das bringen mit diesen Patienten, was können wir denen überhaupt Gutes tun? Das sind ja sowieso Krebspatienten, die sterben sowieso bald. Und da hat sich doch ein deutlicher Paradigmenwechsel vollzogen in den letzten Jahren. Vielleicht auch nochmal ein Punkt, der mir auch wichtig ist, und das muss man auch nochmal sagen, in der Behandlung von Krebspatienten ist unabhängig von Intensivmedizin auch nochmal ein Paradigmenwechsel entstanden. Wenn man sich vielleicht selber daran erinnert, vor 10 Jahren war es so, dass man Krebspatienten, man hatte einen Bekannten, der hat einmal erzählt, Mensch, mein Vater, mein Onkel, meine, was weiß ich, Angehörige hat eine Krebsdiagnose, hörte sich das immer an wie ein Todesurteil. Und das war auch lange Zeit so, dass man gesagt hat, Krebsdiagnose heißt, man kann nur ganz wenige gut behandeln und auch therapieren und es führt auch zu einer Heilung. Aber in meisten Fällen hat man das eher impliziert damit, dass man irgendwann daran versterben wird. Und das heißt, man hat immer diese Ja- oder Nein-Variante gehabt. Entweder man hat eine Situation gehabt, dass man gesagt hat, ja, der Patient wird mit hoher Wahrscheinlichkeit überleben das Ganze, oder man hat eine Situation gehabt, dass man sagt, der wird so oder so sterben, sei es im halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Und das hat sich jetzt mit den modernen Krebstherapeutikern dramatisch geändert. Und wir haben jetzt neben diesen zwei, sage ich mal, Konstellationen, Heilung ist möglich, hohe Wahrscheinlichkeit des Versterbens ist möglich, eine dritte Konstellation bekommen. Und das ist die Konstellation, dass man sagt, wir haben Langzeitremissionen. Das spricht man in diesem Fall tatsächlich davon, dass man Patienten hat, die sehr gut therapierbar sind, die eine gute Lebensqualität haben, abseits von Intensivstationen und Krankenhaus, die man aber per Definition trotzdem nicht als geheilt ansieht, aber die dauerhaft eine Therapie brauchen. Das sind viele, viele Patienten, die sich da in diese Gruppe jetzt mittlerweile reinsortieren, die man früher häufig gesagt hat, die werden sterben. Ich sag mal ein klassisches Beispiel, chronisch-lymphatische Leukämie. Die kriegt man mittlerweile sehr, sehr gut behandelt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Trotzdem sind die nicht geheilt. Und deswegen hat natürlich der Aspekt, wenn man das wieder transferiert Richtung Intensivmedizin, einen ganz anderen Aspekt und plötzlich eine ganz andere Implikation, wie man auch diese Patienten auf einer Intensivstation behandeln muss. Und all dieses Wissen darum muss man zusammenbringen natürlich.
Es wundert mich halt ein bisschen, dass du das so von den 90ern erzählst, weil ist jetzt eine andere Erkrankung, aber wir haben ja eine ähnliche Entwicklung bei HIV zum Beispiel. Richtig. Ganz am Anfang Todesurteil. Jetzt ist man halt, ich sag mal, mit dem Virus unter Umständen sogar nicht ansteckend, überlebensfähig, und man möchte solchen Menschen ja überhaupt gar keine Therapie vorenthalten. Und ich war, mein erster Gedanke gerade, wo du von den 90ern gesprochen hast, ich habe ja Mitte der 90er meine Ausbildung gemacht. Mammakarzinom. Haben wir ja trotzdem, wenn man dann den Tumor gut saniert hat und oder vielleicht zum Äußersten geschritten ist und die Brüste amputiert hat, solche Personen wurden ja trotzdem auf Intensivstationen behandelt. Also richtig. Weil man ja gesagt hat, Tumor ist weg. Und trotzdem war so diese Denke da, Krebs gleich tot. Also ist schon irgendwie spannend.
Ja, das ist ein guter Punkt zum Beispiel auch. Früher hat man gesagt, okay, man nimmt diese Patienten auf, wenn die sozusagen kurativ behandelbar sind oder kurativ schon behandelt worden sind. Das heißt, die kommen mit einem Problem, hatten vielleicht mal eine Krebserkrankung und dann hat man die auch auf die Intensivstation aufgenommen. Nur es gibt jetzt halt diese Zwischengruppe auch noch und die wird immer größer, weil die Therapien gerade im Krebsbereich immer besser werden, die nicht sozusagen in einer kurativen Status sind. Also sie haben immer noch eine aktive Tumorerkrankung, aber die ist so gut unter Kontrolle, dass es trotzdem gerechtfertigt ist, diese Patienten auf der Intensivstation aufzunehmen. Also es ist nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir vielleicht vor 15, 20, 25 Jahren hatten in diesem Zeitraum, sondern jetzt haben wir tatsächlich auch viele Patienten, die eine, sag ich mal, stabile Krebserkrankung haben, damit gut leben können und damit natürlich auch gleichzeitig damit auch eine Berechtigung haben, intensivmedizinisch versorgt zu werden.
Ich kenne das zum Multiple Myelom. Also hat vielleicht jetzt weniger mit der Intensivtherapie zu tun, aber es ist, glaube ich, eine Erkrankung, von der du gerade gesprochen hast, wo tatsächlich die Remission extrem angestiegen ist und wo die Prognose mal eine ganz andere gewesen ist.
Richtig, multiples Myelom, was vielleicht noch viel spannender ist, weil man das dann mehr mit noch verbindet. Ich sag mal als Beispiel auch Lungenkrebs als Überbegriff. Ja. Wir wissen jetzt über die molekularen Untersuchungen von den Lungentumoren, dass die in sehr viel Unterkategorien einsortiert werden können. Die laufen alle unter Lungenkrebs. Aber all diese Unterkategorien haben die Besonderheit, dass die häufig molekulare Marker haben, dass die, sag ich mal, Stoffwechselwege haben, die nur spezifisch bei diesem Tumor aufgetreten sind oder bei diesem Patienten aufgetreten sind und die man teilweise sehr speziell behandeln kann. Eine individualisierte, personalisierte sozusagen Therapie bei jedem Patienten einzeln sozusagen durchführen muss. Und das führt dazu, dass wir Patienten haben, die trotz fortgeschrittener Tumorerkrankung, also ich sage mal als Beispiel Lungenkrebs, man sagt alles ab Stadium 3b ist nicht mehr operativ möglich, damit eine schlechtere Prognose. Die hat man früher nie auf Intensivstation aufgenommen. Und mittlerweile sieht das ganz anders aus. Ich habe selber Patienten behandelt auf der Intensivstation, die mit einem fortgeschrittenen, metastasierten Lungenkrebsstadium eine gute, sag ich mal, Remissionsstatus hatten. Wir wussten, die haben noch eine aktive Tumorerkrankung, die müssen weiter mit diesen speziellen Medikamenten behandelt werden, weil die trotzdem so eine gute Lebensqualität haben, dass sie auch in diesem fortgeschrittenen Stadium Lebenserwartung Frauen haben von teilweise 10, 12, 15 Jahren. Das ist, das muss ich da extra dazu sagen, keine gausche Verteilung. Das sind die, die wirklich ganz rechts am oder links, je nachdem, wie man sieht, am Rande dieser gauschen Verteilung sind. Aber trotzdem gibt es diese Patienten und das muss man individuell immer sich genau anschauen.
Und das ist ja auch wichtig, was du sagst, ne? Und wenn jetzt einer zuckt und sagt, was ist gaussche Verteilung, wir packen das in die Shownotes, da geht es ein bisschen um Statistik, ist eigentlich ganz spannend, mal sich anzulesen. Ich sage auch immer, normal ist 75% auf der Verteilungskurve. Ja. Es sei denn, Matthias sagt, das ist falsch, dann sage ich was anderes.
Nee, ist vollkommen richtig. Also wir betrachten ja die Gesamtheit der Patienten. Und viele davon haben eine mittlere Lebenserwartung von, ich sag mal Beispiel, 5 Jahre. Dann gibt es welche, die relativ rasch versterben. Auch die gibt es, die muss man auch nennen. Aber es gibt auch welche, die mit einer adäquaten Behandlung sehr lang leben. Und das sind die, die rechts und links von dieser Glockenkurvenverlauf sozusagen dann in diesem Raster auftauchen dann.
Und jetzt hast du gerade Stadieneinteilung gesagt, 3b. Kannst du in 2, 3 Sätzen erklären, was diese Einteilung bedeutet?
Ja, also gerade beim Lungenkarzinom schauen wir immer, wir versuchen natürlich auch mittels Operation, also Resektion, diesen Tumor zu entfernen, damit wir möglichst wenig Tumormasse haben. Und es gibt eine Grenze, dass man sagt, grob alles von Stadium 1 bis 3a ist operativ möglich und angehbar und resektabel. Auch mit dem Ziel, dass man sogar eine komplette Resektion des Tumors hinbekommt. Wir wissen aber ab Stadium 3b, dass zum Beispiel Lymphknotenstationen, die weit weg vom Operationsgebiet sind oder nicht erreichbar sind oder auch Fernmetastasen, nicht mal mit einer Operation sinnvoll zu behandeln sind, sondern ganz im Gegenteil sogar mit der Operation für diesen Patient eine nachteilige Situation schafft, weil diese Operationen sind häufig sehr aufwendig und wir haben gesehen, dass hier eine Operation häufig nichts bringt. Das heißt, eine systemische Therapie mittels Chemo oder jetzt auch Immuntherapie oder zielgerichtete Therapie ist hier wesentlich sinnvoller, weil die sich im ganzen Körper verteilt und damit natürlich auch fremde Metastasen an anderen Orten auch gut erreichen kann, was wir mit der Operation nicht hinbekommen.
Und siehst du auch aus Sicht eines Intensivmediziners, dass Intensivmediziner unterschiedlich darüber denken, weil du bist ja jetzt der Spezialist, du befasst dich seit 20 Jahren damit, aber ich sage jetzt mal, der Normale, was immer das auch bedeutet, Intensivmediziner am Rande der Stadt, haben die alle schon dieses Wissen darum, dass es nicht per se eine infauste Prognose ist und dass es Sinn macht, über eine Therapie auf der Intensivstation nachzudenken oder haben wir Aufklärungsbedarf?
Unbedingt Aufklärungsbedarf in zweierlei Richtung. Das erste ist erstmal Unsicherheit, wie gehe ich mit diesen Patienten um? Einfach aus intensivmedizinischer Sicht, sind die anders zu behandeln? Muss ich Schutzkautelen einhalten, wenn die in Aplasie sind zum Beispiel, also wenn die Immunabwehr sehr schlecht ist? Und da herrscht erstmal große Unsicherheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite herrscht aber auch häufig Unwissen über die Prognose der Patienten und auch Unwissen über die Behandlungsoption für diesen Patienten. Und deswegen ist es wichtig, und das war auch eine unserer Aufgaben in diesen Arbeitsgruppen, in diesen beiden Fachgesellschaften, Aufklärung durchzuführen bei, sag ich mal, Kollegen, Kolleginnen, um hier ein besseres Verständnis für die Situation zu bekommen. Das heißt nicht, dass wir verlangen, dass jeder Krebspatient auf die Intensivstation aufgenommen wird, aber dass wir einen guten, individualisierten Blick auf unsere Patienten haben und auch, und das versuchen wir auch mal in diesen ganzen Aufklärungskampagnen oder Vorträgen und Vorlesungen durchzuhalten, dass wir sagen, wie können wir uns diesem Problem nähern, auch wenn wir nicht alle Informationen zur Verfügung haben und wie können wir eine Lösung sowohl für das Team hinbekommen als auch für den Patienten.
Bevor wir zum Team gehen, ist gerade so eine Spontanfrage gekommen, weil du ja sagtest, ne, Aplasie, Isolation und so weiter ist jetzt nicht nur für Krebspatienten. Muss man jeden Patienten, der leukopenisch ist, isolieren und wenn ja, ab welchem Wert und warum?
Nein, und damit ist die Frage beantwortet.
Gut. Nein, ganz einfach. Du weißt, es gibt ja so Standards, da steht, ne, weiß ich, keine Ahnung, 4000 ist so der untere Mitte. Genau, ja, Umkehrisolation und alles, alles unter 4000 muss isoliert werden. Und ich denke mal aus pflegerischer Sicht, das macht viel mehr Probleme. Die haben ja keinen Kontakt, keine Sozialbindung. Das ist, was soll das?
Ja, also es besteht kein Grund mehr. Da gibt es große Untersuchungen zu, nicht nur von deutschen Kliniken, aber vor allem von amerikanischen Kliniken, die aus ganz anderen Gesichtspunkten das untersucht haben, also aus ökonomischen Gesichtspunkten genau aus dem Grund, haben das untersucht und es gibt keinen Grund mehr, eine sogenannte Umkehrisolation zu machen, mit besonderen Schutzmaßnahmen zu diesen Patienten zu gehen. Die werden ganz normal behandelt wie jeder andere Patient aus. Es gibt eine Besonderheit, das sind natürlich sozusagen, man sollte, wenn man jetzt, je nachdem wie die Räumlichkeiten sind auf den Intensivstationen, sag mal, Aplasie-Patienten nicht unbedingt neben einen hochinfektiösen mit 3 oder 4 MRGN besiedelten Patienten legen in einen Raum. Das versteht sich von alleine, aber das ist ja auch Standardprozedere, was man sonst ja auch nicht machen würde.
Und vielleicht im Team gucken, dass der den 3-4 MRGN betreut, nicht gerade dann richtig auch zum leukopenischen Patienten geht. Das kann man bei der Einteilung, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Da ja, sind wir jetzt richtig aber auch beim Team. Also du hast es immer mal wieder herausgestellt und so meine erste Frage wäre, also bei euch auf Station ist ja eine sehr gute Stimmung, man kann miteinander reden, das ist schon deutlich geworden, aber so aus Erzählung, aus deiner Erfahrung, gehen Ärzte, Ärztinnen und Pflegepersonen mit solchen Situationen grundsätzlich anders um und haben andere Bedenken oder ist das erstmal der gleiche Ausgangspunkt?
Ich glaube ehrlich gesagt, im Grunde genommen ist das der gleiche Ausgangspunkt. Ich will vielleicht mal die Situation etwas genauer skizzieren. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt mit den Assistenzärztinnen, Ärzten spreche, haben natürlich die eine ganz andere Ziele vor Augen und versuchen vielleicht die bestmögliche Versorgung von diesen Patienten hinzubekommen im Sinne einer medizinischen Versorgung und natürlich auch im Sinne, was wird von mir verlangt medizinisch ärztlicherseits. Und die Kollegen aus der Pflege und Kolleginnen aus der Pflege ist natürlich so, dass die natürlich häufig auch in diesem Kommunikationsschwerpunkt sind. Die stehen am Bett, sie versorgen diesen Patienten, sie sehen das Leiden des Patienten, wenn er vielleicht noch wach ansprechbar ist, aber auch wenn er intubiert beatmet ist, aber haben auch viel mehr Kontakt mit den Angehörigen und sehen auch da die Sorgen, Ängste und auch die Befürchtungen. Und da ist natürlich die Intention etwas anders häufig auch. Und diese beiden Punkte muss man zusammenbringen. Das ist extrem wichtig. Und wir natürlich auch vom Leitungsteam aus auch müssen natürlich unsere Gedanken, unsere Therapieziele, unsere, sag ich mal, Prognosen auch in diese Gespräche mit reinbringen, dass alle wissen, an welcher Stelle wir gerade stehen und welche Optionen es gibt. Und wenn du mir erlaubst, ich kann das vielleicht mal so ein bisschen präzisieren auch, weil das ist vielleicht ja genau die Frage, die die Zuhörer auch haben. Wir haben ja letztendlich 3 Konstellationen vorliegen. Eine Konstellation ist es, wir haben Patienten bei uns auf der Station liegen, die hochpalliativ sind, die vielleicht nur eine kleine Intervention bedeuten oder bekommen. Ich sage mal ein Beispiel, die haben Luftnot, liegen auf einer Normalstation. Die Normalstation schafft es nicht, zum Beispiel beim großen Pleuraguss eine Pleuradrainage zu legen. Und wir machen das auf unserer Intensivstation. Es kommt sicher häufig vor, es kommt je nach Setting des Krankenhauses, ist das vielleicht sogar gang und gäbe. Und natürlich wird dieser Patient auf die Intensivstation aufgenommen, weil das eine Einschränkung seiner Lebensqualität ist. Und das hat nichts damit zu tun, was hat er da zu suchen, sondern ich will ihm ja helfen. Das ist ja das Primärziel meiner Intensivbehandlung. Ich will Patienten helfen in ihrer Lebensqualitätsverbesserung. Und dann punktiere ich den und allen Beteiligten muss in diesem Moment klar sein, dass wir wissen, was wir zu tun haben, wenn es dem Patienten schlechter geht. Das heißt, wenn da zum Beispiel jetzt irgendeine Komplikation auftritt, wenn zum Beispiel der Patient trotz Pleurapunktion doch jetzt eine schwere Lungenentzündung entwickelt. Und diese Situation, alles das darum, das muss ganz klar geklärt werden. Und dann ist es auch vollkommen einfach, das für das komplette Team zu wissen, okay, ich nehme den auf für eine Pleurapunktion, ich weiß, was ich machen muss, wenn es dem schlechter geht oder was ich unterlassen sollte, wenn es dem schlechter geht. Ich muss das mit den Pflegekräften, mit den Ärzten, also von meiner Seite aus mit meiner Assistenzärztin und Ärztin besprechen. Ich muss das aber auch vor allen Dingen mit dem Patienten und ich muss das auch mit den Angehörigen besprechen, je nachdem, welche Konstellation das ist. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, ich habe einen Patienten aufgenommen, wo ich all diese Informationen noch nicht habe. Ich weiß weder, welchen Tumorstadium das hat, ich weiß weder, welche Chemotherapie der bekommen hat, ich weiß weder, welche Optionen es noch von dem gibt, weil ich kein Hämato-Onkologe bin, ich habe keine Ahnung von dem Patienten, der kommt über eine Notfallaufnahme zu mir rein und ich weiß gar nichts über den Patienten. Ich versuche, alle Informationen erst zu sammeln. Und für diese Situation ist es sehr sinnvoll, dass wir sagen, okay, bevor wir uns voreilig und vorschnell eine falsche Entscheidung vielleicht treffen, aus Unsicherheit oder vielleicht aus falscher vorausschauender Sicht, dann sollte ich lieber bei diesem Patienten hingehen und sagen, pass auf, ich mache bis zu dem Punkt, wo ich alle Informationen zusammengetragen habe, versuche ich erstmal den intensivmedizinisch mit allen Möglichkeiten zu versorgen, die ich zur Verfügung habe. Wir nennen das bei uns ganz gerne im Team ein ICU-Trial, dass ich dem alles, was ich auf der Intensivstation habe, anbiete. Allerdings muss man ein Aber einschränken oder ganz klar dazu sagen, das ist ein Time-Limited Trial. Das heißt also, ich sage mir, ich muss die Information in einem bestimmten Zeitraum, den sollte man vorher festlegen auch im Team, dass man sagt, wir machen das bei uns in der Regel so 2-3 Tage, dass wir sagen, okay, wir schauen, dass wir in diesem Zeitraum alle Informationen zusammenkriegen, alle, sag ich mal, verantwortlichen Personen die Informationen zusammentragen auch und dass wir uns dann nach 2-3 Tagen hinsetzen und sagen, wie ist die Gesamtsituation, wie schätzen wir die Prognose ein, welche Möglichkeiten gibt es und dann die nächsten Schritte zu planen. Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe ist, da haben wir alle Informationen zusammen. Wir haben eine Information, wie du zum Beispiel ganz am Anfang gesagt hast, vielleicht eine Patientin mit einem Mammakarzinom, die in einer kompletten Remission ist, also sprich geheilt ist, die eine Pneumonie hat. Da machen wir verdammt nochmal alles das, was möglich ist und was wir auch können auf der Intensivstation. Da gibt es keinen Zweifel an, dass wir auch zum Beispiel bei solchen Patienten auch möglicherweise eine ECMO einbauen, wenn das notwendig sein sollte. Und das ist dann Full Code, wie wir das nennen. Und das deckt alles ab, was wir auch auf der Intensivstation machen können. Auch da müssen wir uns natürlich nach einer gewissen Zeit die Frage stellen, ist das sinnvoll oder nicht? Aber das ist ja bei jedem Patienten und da bildet sich das auch genauso bei diesem Patienten ab. Also diese 3 Kategorien haben wir und wenn wir das wissen, um dieses Wissen herum, haben wir eine gute Möglichkeit, im Team einen vorabgesetzten Konsens zu haben, wo wir uns auch ganz klar austauschen, wo wir wissen, okay, der gehört zur Kategorie 1, palliativ, eher gute Versorgung, Lebensqualität steht im Vordergrund. Oder 2-3, ICU-Trial oder Full-Code. Und dann wissen alle im Team Beteiligten Bescheid, genau wie sie damit umgehen können mit diesen Patienten.
Und wie geht man dann mit den An- und Zugehörigen um? Weil ich sag mal, solche Entscheidungen können sich ja auch mal verändern, wie du gerade gesagt hast. Ne? Man fängt an, man geht voll rein und sagt, okay, wir haben eine Prognose nach 2 Wochen. Alle unerwünschten Ereignisse, die passieren, können passieren. Es kommen Sekundärinfektionen, was weiß ich. Die OP ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Jetzt stehen wir da und sagen, wie wir so im Rheinland sagen, däh. Und jetzt gehst du auf die Angehörigen und den sagst du doch nicht einfach, die Messe ist gelesen.
Nee, wir müssen zu jedem Zeitpunkt und das muss man teilweise, ich sag mal, manchmal sogar mehrmals am Tag machen, je nachdem wie akut und wie schnell sich die Dynamik da bewegt. Man muss mit maximal offenen Karten spielen. Und ich weiß, wir sagen nie gerne, naja, man geht in so ein Gespräch rein und sagt, sieht alles super schlecht aus, ja, schau mal, sondern wir müssen versuchen, so viel Objektivität reinzubringen, wie es irgendwie geht. Und dazu gehört auch die Mitteilung dieser Situation, wie ich sie gerade geschildert habe, mit diesen 3, ich sag's mal, Aggregatzuständen. Dass wir ganz klar sagen, wir machen das, wir versuchen das maximal rauszuholen. Ich kann nicht versprechen, wie es ist, aber wir versuchen das sozusagen umzusetzen. Aber auch mit Grenzen aufzuzeigen, dass auch Angehörige und, wenn es mit dem Patienten möglich ist zu besprechen, auch der selber weiß, wo wir auch Grenzen ziehen in der Intensivmedizin. Das ist auch ganz wichtig. Und ich sage immer ganz gerne auch meinen Assistenzärzten, wenn ich die bei uns einarbeite oder wie auch vom Team aus, dass wir sagen, Intensivmedizin heißt nicht unbedingt immer Leben retten, sondern Intensivmedizin heißt Lebensqualität zu schaffen. Und wenn wir das als oberste Maxime haben, kann man häufig auch schlechte Nachrichten gut transportieren. Natürlich ist jede Nachricht, die mit Tod verbunden ist oder sonst was, immer eine schlechte Nachricht. Aber wir müssen auch, sagen wir mal, häufig von Lebensqualität auch sprechen.
Das stimmt, aber jetzt hast du ja gesagt, auch vielleicht manchmal mehrfach am Tag. Das ist doch eine Achterbahn der Gefühle und derjenige, der nicht aus unserem Setting kommt und selbst mit ein bisschen Berufserfahrung ist es doch total schwer zu vermitteln, dass heute Morgen war es ganz schlimm, mittags ist es schlimm und auf einmal ist es ein bisschen besser und morgen ist es vielleicht gut und dann ist es doch in die Hose gegangen. Also will sagen, fragst du das vorher auch ab oder kündigst du das an, dass jetzt so eine Achterbahn vielleicht losgehen kann oder bist du immer der positiv gestimmte Optimist, wie ich dich auch privat kenne, es gibt für alles eine Lösung?
Nee, gar nicht. Das ist mein Schwerpunkt, liegt darauf, offen zu sein. Und ich finde immer, man muss denen mitteilen, dass das ein dynamischer Prozess ist. Und ich sag auch denen bei der Aufklärung dazu, alles das, was sie jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen erleben als Angehöriger oder vielleicht sogar als Patient, meistens ist es ja, dass wir tatsächlich mit den Angehörigen sprechen, ist nicht eine Liste, wo man ein Häkchen hintermacht, so nach dem Motto, Pneumonie ist jetzt sozusagen behandelt, es geht ihm besser, ich kann einen Haken hintermachen und dann spielt das keine Rolle mehr oder es ist jetzt geheilt oder es ist jetzt weg wie eine Fraktur und 6 Wochen Gips und dann ist alles wieder in Ordnung, sondern das ist ein dynamischer Prozess, das sage ich von Anfang an. Und nur so kann man auch sozusagen ein gewisses Verständnis für haben und oder entwickeln dafür. Und ich glaube, eine andere Möglichkeit haben wir nicht dafür. Und es ist auch, vielleicht ist das ein nächster Punkt, den du vielleicht fragen könntest, ja, es ist zeitaufwendig, aber es gibt gute Zahlen auch, dass man durch die gute Kommunikation, gerade in solchen hochbrenzligen Situationen, häufig viel, ja, sag ich mal, Leid vermeidet bei Angehörigen, beim Patienten auch und auch durch die Kommunikation auch im Team. Wir versuchen immer wieder, dass wir auch bei diesen Gesprächen, dass wir das nicht alleine als Ärzte führen, sondern dass wir das zusammen im Team machen, je nachdem wie brisant das ist. Das geht nicht immer, ihr wisst das genauso wie ich. Ja. Da ist die Pflegekraft manchmal im anderen Bett gerade mit Notfall beschäftigt. Aber gerade bei den höchst relevanten Gesprächen sollte immer eine Pflegekraft dazukommen. Weil das ist deswegen so wichtig. Es macht keinen Sinn, wenn ich was erzähle in diesem Gespräch. Ich gehe mit den Angehörigen raus aus meinem Gesprächsraum, aus meinem Zimmer und der Angehörige geht zurück ins Zimmer und sagt dann, der Arzt hat mir aber gerade echt eine total schlechte Nachricht mitgeteilt. Das ist ja sehr kompliziert. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Dann steht die Pflegekraft am Bett und sagt, ich kann da jetzt auch wenig zu sagen, was er gerade erzählt hat. Das ist vollkommen sinnlos, solche Gespräche. Das heißt, da muss die Pflegekraft dazukommen und auch wissen, was wir besprochen haben. Das hat aber noch einen ganz anderen Aspekt. Das ist mir auch genauso wichtig. Die Pflegekräfte haben häufig eine ganz andere Beziehung zu den Angehörigen, wie ich als Arzt. Ich als Arzt bin ja eher sozusagen ein bisschen die Respektperson im Sinne von, ich überbringe Wissen, ich überbringe Entscheidungen und so weiter. Die Pflegekraft hat häufig so eine Zwischenposition in dieser Beziehung zu den Angehörigen. Das heißt, die kriegen viel mehr von den Gefühlen mit, die kriegen mit, wenn es mal Hoch und Tiefs gibt am Bett. Alles das ist ja viel intensiver in der Zusammenarbeit mit den beiden, also zwischen Pflegekraft und Angehörige, als das, was ich erlebe häufig am Bett. Und da ist es auch manchmal gut, dass wenn wir als Team auftreten, Pflegekraft, Arzt und zum Beispiel auch, wenn es um Therapieziele geht, auch häufig das wesentlich besser rüberbringen können, als Team dem Angehörigen zu vermitteln, als wenn ich das alleine als Arzt mache. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass wir immer als Team auftreten und nicht als Einzelperson. Das macht wenig Sinn in diesem Zusammenhang.
Zu diesem Teamgespräch habe ich gleich noch eine Frage, aber ich habe vorweg eine. Wenn du mit Angehörigen gesprochen hast und die sind vielleicht auch mal so richtig in sich zerbrochen, weil jetzt ist der Groschen gefallen, die auch die Seele hat begriffen, dass das hier nicht mehr funktioniert. Hast du Angehörige schon mal in den Arm genommen?
Ja, kann ich ganz eindeutig sagen, ja. Es ist aber, ich kann dir keine Regel nennen und ich kann dir auch keine Empfehlung geben, weil das sind zwei Leute, die das machen. Jemand, der die Angehörigen in den Arm nimmt, muss auch eine gewisse, sag ich mal, Möglichkeit haben, das von sich aus zu machen. Sieht jeder individuell anders. Es gibt Menschen, für die ist Körperlichkeit nichts Außergewöhnliches, aber es gibt auch genauso gut auch Angehörige, für die ist sozusagen Körperlichkeit plötzlich was sehr Abstoßendes. Auch das kann sein. Ich darf nie meine Position überbewerten, dass ich sage, okay, ich kann das jetzt mal machen. Aber ich habe da noch keine gute Lösung für. Es ist immer sehr, sehr situationsabhängig. Ich würde es mal so sagen, manchmal ist das besser als 1000 Worte. Das muss jetzt nicht eine Umarmung sein, aber es kann manchmal ein Hand auflegen auf eine Schulter sein oder dass ich jemanden an die Hand nehme oder auf meine Hand auf den Unterarm nehme, kann manchmal mehr als 1000 Worte bedeuten und man schafft eine Nähe, die, ohne sie näher zu begründen, aber auch, sag ich mal, Trost und ja, einfach ein Stück weit Halt bietet. Das ist ja nichts anderes, was man macht. Man hält jemanden in dem Moment. Das kann manchmal sehr gut wirken und ist auch sehr gut. Es gibt aber auch Situationen, wo das kontraproduktiv sein kann, wo das eher ein Affront ist, wo man sozusagen nicht miteinander gerade redet, sondern vielleicht sogar auch ja, Ärger, Wut, Trauer im Sinne von, boah, lassen Sie mich jetzt in Ruhe, Sie haben doch gestern was ganz anderes erzählt, da kann das manchmal sehr kontraproduktiv auch sein.
Ist eine sehr spannende und auch sehr menschliche Antwort. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, warum haben wir eigentlich gestern im Delir-Seminar über eure Station und über dich gesprochen? Da ging es nämlich genau um Angehörigengespräche. Und ich habe erzählt aus der Niederlande, Thomas Ottens, wo ich da mal zum Praktikum war, der macht auf seiner Intensivstation, das ist eine normal internistische, auch diese Angehörigengespräche mit der jeweiligen Pflegefachperson zusammen. Und dann ging eine Diskussion los, da haben wir, das geht nicht und wie sollen wir das machen? Und deine pflegerischen Kollegen von der 4B haben dann auch berichtet, dass das funktioniert, nicht immer, so wie du gesagt hast, und sehr wertvoll ist und am Ende Zeit spart, Ressourcen spart und für klarere Entscheidungen sorgt. Also ich glaube, da können sich alle mal was von abgucken, egal in welchem Setting wir arbeiten.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, sagen wir so, das ist ein Teil, es klappt nicht immer, das gibt, bin ich ganz ehrlich, das ist
ja, sehr
verrückt, wenn jetzt jeder, das wisst ihr genauso, die Situation ist täglich doch so unterschiedlich. Aber es gibt noch einen ganz anderen Punkt auch, es zum Beispiel, wo ich sehr großen Wert drauf lege, ist die tägliche Visite, dass wir die auch im Team machen. Das hört sich sehr einfach an, ist nicht so einfach im täglichen Alltag, aber ich lege extrem großen Wert darauf, dass wir Bett am Tag einmal uns im gesamten Team treffen und dass jeder seine Belange, seine Wünsche, seine Fragen und das unabhängig, welche Profession er hat. Wir versuchen auch, dass zum Beispiel Physiotherapie dazukommt, dass sie sagen, boah, das klappt nicht aus dem und dem Grund oder das klappt super, aber ich brauche noch die und die Hilfe. Der Beatmungstherapeut, wenn er dabei ist, aber vor allem die Pflegekraft muss dabei sein, weil alle Fragen, die aufkommen, und die nicht beantwortet werden, und das werden vielleicht die Zuhörer auch bestätigen, stauen sich auf, bringen Frust und gerade in der Kombination Frust mit Krebspatienten nach dem Motto, was soll das Ganze noch bei diesem Patienten, der stirbt ja sowieso, ist eine extrem unleidvolle Kombination. Das sollte man von Anfang an vermeiden.
Hast du so eine, ich sag mal, Art Checkliste, die muss ja jetzt auch nicht wissenschaftlich fundiert oder mit Studien belegt sein, aber wo du aufgrund deiner Berufserfahrung sagst, was sind so die häufigsten Do und Don'ts im Umgang mit onkologischen Intensivpatienten oder Krebspatienten an sich?
Ja, ich will mal so unterteilen. Das eine ist mal, wir müssen als erstes mit dem Patienten sprechen. Das hört sich jetzt so einfach an, aber jeder Patient, der zu uns kommt, versuchen wir, wenn wir alle Informationen zusammengetragen haben, zu sagen, was sind die Therapieziele, wie können wir die erreichen und was sollten wir nicht machen. Und das macht wenig Sinn, wenn wir das nur in unserem eigenen Team besprechen, also mit der Pflegekraft, mit dem Assistenzarzt zusammen und die wissen Bescheid, sondern das muss auch der Patient wissen. Er muss wissen, was mit ihm gemacht wird oder was auch mit ihm nicht gemacht wird. Das heißt, wir müssen uns, sag ich mal, schon jeden Tag dann auch zusammensetzen, nicht jeden Tag, aber wir müssen grundsätzlich unsere Pfeiler, unsere Eckpfeiler sozusagen auch mit dem Patienten besprechen. Die zweite Situation ist, der Patient ist intubiert, beatmet, wir können es nicht mit ihm besprechen, dann sind es die Angehörigen, aber letztendlich ändert sich das auch hier nicht. Auch hier müssen wir uns dann mit den Angehörigen zusammensetzen und da wird es natürlich manchmal etwas schwieriger, weil wir natürlich auch in dieser Auslotung dieser Eckpunkte herausbekommen müssen, was sind die Wünsche des Patienten, weil er kann sie uns ja nicht mehr sagen, und was sind die Ziele auch des Patienten, wie hat er sich das vorgestellt, was ist wichtig für seine Lebensqualität, und diese Gespräche sind deswegen schwierig, weil man muss sie sehr vorsichtig und behutsam führen, weil es darf keines dieser Fragen als Frage erscheinen für die Angehörigen, oder sozusagen im Hinterkopf da stehen haben, je nachdem, was ich jetzt sage, entscheidet über den Fortgang der Behandlung des Patienten. Und ja, die sollen nicht das Gefühl haben, dass sie über das Management entscheiden, sondern die sollen uns die Wünsche und die Lebensqualität mitteilen. Wir müssen die Entscheidung treffen als Ärzte, was das bedeutet in der medizinischen Umsetzung. Wir müssen dort Grenzen einziehen und darf nie eine Frage an Angehörige sein, das hasse ich auf die Pest, so nach dem Motto, ja, der liegt jetzt hier, hat eine schwere Sepsis, was sollen wir jetzt mit ihm machen? Das ist eine Kapitulation unserer Gesprächsführung und das ist eins der Punkte, wo du auch gerade schon gesagt hast, was man auf keinen Fall tun sollte. Wir müssen mit einer Überzeugung und auch mit einer gewissen Vorstellung in solche Gespräche reingehen. Wir müssen in der Lage sein, die zu korrigieren, wenn wir die Therapieziele erfahren in diesem Gespräch. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, das ist unsere Entscheidung und unsere Verantwortung auch. Wir müssen aber die Verantwortung und Entscheidung transparent machen, warum wir so entschieden haben. Und nicht einfach sagen, das entscheiden wir jetzt so, sondern die Angehörigen müssen verstehen, warum wir so entschieden haben. Und dann wird meistens auch solche Gespräche, ich habe selten erlebt, dass die wirklich katastrophal schlecht laufen. Auch das hat man immer mal wieder.
Klar.
Aber ich habe selten erlebt, dass das dann ganz schlecht läuft.
Und klärst du den Angehörigen auch, dass zum Beispiel solche Verfahren wie, ich sag jetzt mal, ECMO hatten wir ja auch ganz am Anfang, können wir gleich vielleicht noch einen Satz drüber verlieren, oder auch Beatmung, dass das nicht heilende Therapien sind, sondern Zeitkaufer, damit die eigentliche Therapie und Versorgung greift? Verstehen die das? Ja. Sagst du denen das so?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil, den du ansprichst. Und zwar, es gibt zahlreiche Untersuchungen, die versucht haben zu identifizieren, welches die Hauptprobleme in der Behandlung sind. Um es mal grob zusammenzufassen, können wir schon sagen, dass die, sag ich mal, Organdysfunktionsbehandlung die Domäne des Intensivmediziners ist. Das heißt, ich muss gucken, wie die Beatmung funktioniert, ich muss gucken, ob der eine Dialyse braucht und so weiter. Die langfristige Prognose hängt weniger von der intensivmedizinischen Behandlung ab. Natürlich muss sie überlebt werden, sondern die hängt meist von der onkologischen Diagnose ab oder von der Krebsdiagnose ab und hängt natürlich auch von der Therapieoption ab. Das heißt, es ist immer wichtig, dass man immer eng mit dem Hämato-Onkologen zusammenarbeitet. Ich habe das Glück, ich bin selbst Hämato-Onkologe, kann vieles selber entscheiden, aber auch hier setze ich mich mit meinen Kollegen zusammen und sage, die Spezialisten für die Erkrankung sind, wie sieht die langfristige Prognose aus? Um vielleicht auch ein paar Zahlen zu nennen, weil das sollte man auch nicht verschweigen. Es hat eine nette Kollegin von mir, die ich auch persönlich sehr gut kenne, noch vor 2 Wochen in Paris getroffen. Die hat das in Kanada, in Toronto untersucht und die hat untersucht, wie ist die Langzeitbehandlungsoption von diesen Patienten. Und ich will es mal so runterbrechen, ein Drittel, ist nicht ganz ein Drittel, aber das kann man sich gut merken, ein Drittel dieser Patienten können nach der Intensivbehandlung, also wenn sie wieder auf Normalstation verlegt werden, ihre eigentliche geplante Chemotherapie wieder durchführen oder kann man dort bei denen wieder durchführen. Ein Drittel muss man aufgrund der intensivmedizinischen Behandlung die Therapieplan, den man eigentlich vorhatte oder geplant hatte, muss man adaptieren, anpassen aufgrund der Komplikationen der Intensivbehandlung. Das ist auch mal als Beispiel Niereninsuffizienz, weiterhin schlechter Kreatininwert. Das heißt, wir müssen die Chemotherapeutika anpassen, aber gibt es noch viele, viele andere Gründe. Und ein Drittel kann man die Chemotherapie auf keinen Fall oder die geplante Therapie auf keinen Fall mehr so durchführen, weil der Patient in so einem schlechten Zustand ist, dass jegliche Fortführung der Therapie keinen Sinn macht oder sogar den Patienten sozusagen gezielt umbringt, muss man auch fairerweise sagen. Und das muss man auch immer in diesen Prognosegesprächen auch mit einbringen. Was bedeutet die langfristige Situation für diese Patienten auch? Das ist nicht nur für uns im Team wichtig, sondern natürlich auch mit den Angehörigen wichtig.
Und jetzt haben wir ganz viel über Outcome und auch Prognosen und so weiter gesprochen. Jetzt stelle ich mal eine ganz ketzerische Frage. Ist das denn auch ökonomisch in irgendeiner Art und Weise sinnvoll? Also es kostet ja irrsinnig viel Geld, die Intensivtherapie als solches. Und jetzt nicht nur die speziellen Medikamente bei Krebspatienten. Wir wissen, dass die höchsten Gesundheitsausgaben in den letzten 5 Lebensjahren, wenn ich richtig erinnere, entstehen. Und da müsste man doch eigentlich, natürlich, also ich möchte jetzt nicht darauf hinaus, ist derjenige fähig, alles wieder in die Krankenkasse zurückzubezahlen. Also ich glaube an unser Solidarsystem und Prinzip, du kennst mich auch, dass ich da jetzt nicht anfange, wie so eine 1 und 0 zu denken, aber gibt es so eine Art, ich sag jetzt mal, Nachhaltigkeit da drin, nachhaltige Versorgung, Überlegungen, oder muss man das komplett weglassen, weil wir haben eine Daseinsfürsorge und wir müssen es einfach nur aus diesem Blick sehen, wenn jemand zurück in den Alltag kommt und eine Lebensqualität hat, muss das Grund genug sein?
Ja, das ist eine der wirklich schwierigsten Fragen ever. Also wenn man das jetzt gesellschaftspolitisch sieht, würde man ja sagen, kriegt man Return of Investment wieder raus. Und da steht man häufig an dem Punkt, dass man sagt, lohnt sich das Ganze? Und da finde ich schwierig zu trennen, lohnt sich das für diesen einen Patienten? Und das muss man mit diesen ganzen Punkten, die wir gerade schon jetzt die letzten 30, 40 Minuten besprochen haben, da muss man all diese Punkte reinbringen. Lohnt sich das für den Patienten im Sinne von Lebensqualität? Und da kann man die Kostenfrage nicht stellen. Was man sich aber gesellschaftspolitisch fragen muss, ist natürlich immer wieder, kann ich Patientenkollektive, sag ich mal, eher ausschließen von diesen Behandlungsoptionen, weil ich genau weiß, haben mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, und Wahrscheinlichkeit meine ich jetzt nicht irgendwie so 80-90%, sondern ich sag mal Richtung 98-99%, macht es keinen Sinn, diese Patienten sozusagen an die Beatmungsmaschine zu nehmen, an die Dialyse anzuschließen, an die ECMO anzuschließen und so weiter. Und da kann ich natürlich schon auch, sag ich mal, gesellschaftlich, sei es in Leitlinien oder sei es auch in Positionspapieren oder Empfehlungen, auch ganz klar sagen, diese Patienten sollten nicht entsprechend behandelt werden, weil es keinen Sinn macht. Mhm. Aber es ist natürlich individuell immer sehr schwierig, und wir müssen dieses gesellschaftspolitische Problem natürlich insgesamt angehen. Und ich will jetzt hämato-onkologische Patienten nicht als Feigenblatt nutzen und sagen, wir müssen uns nur bei denen das angucken. Es gibt viele, viele andere Erkrankungen, wo das sicher genauso gerechtfertigt ist. Ich habe jetzt gerade mit Bernd Schönhofer auch nochmal eine kritische Bewertung von sozusagen chronischen Lungenerkrankungen auch nochmal geschrieben, und auch da zeigt sich mir, da bin ich kein Experte drin, ich habe es nur mitgeschrieben in diesem Paper, wie schlecht die Prognose von chronisch erkrankten Lungenpatienten ist und was man da alles sozusagen vielleicht auch nicht tun sollte. Und das ist, glaube ich, ein sehr gesellschaftspolitisches Problem und Thema.
Und vielleicht machen wir damit den Sack zu und irgendwann eine andere Folge, weil man kann es von ganz vielen Seiten beleuchten. Ich glaube, nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern es sind ja auch medizinische Entwicklungen. Wenn wir zum Beispiel an Neonatologie denken, wo ich angefangen habe, gab es Geburtsgewichte als unteren Cut-off, da schmunzelt man heutzutage drüber, und die sind alle abiturfähig und geben der Gesellschaft nicht nur menschlich, sondern auch im Sinne von Beiträgen was zurück. Ich will sagen, es ist ein lernendes System, und was heute die Erkenntnis ist, kann morgen überholt sein.
Richtig.
Lieber Matthias,
ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, auch nochmal ganz kurz das auch zum Abschluss zu bringen. Ich glaube, es ist auch da wichtig, den wissenschaftlichen Teil nie zu vergessen. Wie du schon sagtest, wir haben Entwicklungen, wir müssen gucken, dass wir das sozusagen auch fassen und diese Informationen zusammenzutragen. Sonst können wir später keine gute, fundierte sozusagen Grundlage für unsere Entscheidung treffen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eine Spezialisierung in diesem Bereich haben. Deswegen dankbar auch mit der DGN, mit der DGAO, dass wir diese Arbeitsgruppen haben, um genau Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Wo lohnt es sich, in Anführungszeichen, wo lohnt es sich nicht? Wo müssen wir genau hinschauen? Wo ist viel in Bewegung? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da hilft zwar manchmal das Bauchgefühl, aber das Bauchgefühl ist manchmal ein schlechter Berater, und deswegen sollte man sich auf wissenschaftliche Forschung auch zurückziehen und sagen, hey, dann lass uns das zusammentragen, lass uns das gemeinsam untersuchen, und dann kriegen wir auch eine gute Datenbasis.
Und vor allen Dingen in den Netzwerken, und du hast jetzt zwei genannt, als Fachgesellschaften zusammenkommen, um sich auch zu überlegen, was brauchen wir, was müssen wir entwickeln, damit die Versorgung besser wird. Und nicht nur die Versorgung, sondern auch die Prävention und alles, was da dranhängt. Aber ja, so als liebe abschließende Worte, erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es ist wahnsinnig toll, dir zuzuhören. Ich könnte das stundenlang. Ich muss aber eigentlich einschreiten, weil wir haben unser Konzept, dass wir versuchen, hier wirklich die Zeit einzuhalten. Liebe Hörenden, schreibt es ins Feedback. Was müssen wir Matthias noch fragen? Was ist die zweite oder dritte Folge, die wir irgendwann mit ihm machen? Aber die abschließende Frage an dich, lieber Matthias, was wünschst du dir von Teams, die solche Patienten versorgen, im Jetzt und für die Zukunft?
Ich glaube, es ist Offenheit dem Patienten, den Angehörigen gegenüber. Und ich glaube, das Wichtigste, was mir ist, immer ist, wir sind ein Team, wir müssen im Team agieren, wir müssen im Team handeln, und wir müssen im Team auch Sachen aushalten und auch diskutieren. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, ist das nicht nur für Krebspatienten entscheidend, sondern auch, glaube ich, für jede andere Patientenentität auf unserer Intensivstation.
Das stimmt. Lieber Christian, haben wir schlimme Worte gesagt?
Ich finde nicht.
Nein. Du warst, ich frage ihn immer, weil er ist so der Wächter der Wörter, ob wir irgendwas nochmal erklären müssen. Hast du die ganze Zeit interessiert zugelauscht? Das war ja recht still um dich, oder war das etwas, wo du sagst, das ist so speziell, da bin ich ausgestiegen?
Ehrlich gesagt fand ich es jetzt gar nicht so speziell.
Cool.
Nee, also eigentlich war es nochmal eine ganz gute Erinnerung an so ein ganz einfaches Ding, so versuch einfach vernünftig mit den Menschen, den PatientInnen und so weiter umzugehen. Versuch alle zu berücksichtigen, schau über den Tellerrand, und dann kommt was Gutes bei raus. Also ich finde, es war eigentlich nochmal insgesamt so ein ganz guter Reminder. Also,
ja. Ich glaube, es ist auch ein guter Punkt, was du gerade sagtest. Ich habe auch gelernt, dass es vielleicht das, was wir uns hier ausgedacht haben oder über das, was wir gesprochen haben, ist, glaube ich, ohne Probleme transferierbar auf alle anderen Patienten genauso. Auch diese drei Kategorien, die ich eben gerade genannte, palliativ. Es gibt auch palliative kardiologische Patienten, es gibt palliative gastroenterologische Patienten. Man kann genau das Gleiche eigentlich übertragen und transferieren auf diese Patienten. Und daher finde ich dieses Prinzip eigentlich ganz smart auch. Und ich habe auch viel damit gelernt, auch im Team nochmal gemeinsam zusammen, wie man auch mit anderen Patientengruppen genauso gut umgeht.
Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Sei Mensch, dann kannst du menschlich handeln. Und ganz wichtig, und Matthias hat es schon wieder nicht gesagt, am Anfang steht das Wir, also was möchten die zu versorgenden Personen, und nicht unbedingt, was möchte ich im Sinne von, ich könnte mir das nicht vorstellen. Aber ich glaube, das sind alles Aspekte, die besprechen wir vielleicht auf anderen Bereichen. Und ich möchte an der Stelle einladen, Jahrestagung von unserer DGIN im Juni in Berlin. Wir sind da. Alle, Christian auch, weil wir machen ja ein Podcast-Sofa, also habe ich Matthias noch nicht gesagt, aber jetzt weiß er es, und dann können wir mit allen reden. An der Stelle erstmal einen wunderschönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr uns zugehört habt. Bleibt gesund und habt nette Menschen um euch rum. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.